wenn man von sich selber sagt, man ist Überzeugungstäter, dann muss man aus tiefster Überzeugung sagen, ich helfe jetzt.
Du kannst eine Menge erreichen und du hast das Recht, eine Menge erreichen zu dürfen, so wie alle Menschen das Recht haben sollten.
Wir sind alle was Besonderes, aber keiner ist was Besseres.
Jeder hat das Recht auf eine Meinung, aber nicht jeder hat das Recht auf Fakten.
Blicke um dich, alles wächst und blüht für dich.
Wenn ich mich aufrege, dann versuche ich, mir vorzustellen, dass die andere Person einmal Kind war. Und das macht mich sanfter.
Meine Lebensphilosophie. Tue Gutes und rede drüber, damit es die andere gleich tun.
Mit Menschen. Der Miserio-Podcast. Mit Jan-Malte Andresen.
So, da sind wir wieder. Endlich der Podcast, der Gutes tut, auf jeden Fall über Gutes spricht und das Gute, das Prominente so tun. Das ist heute Folge 30, allein das ist ja schon Grund zu feiern.
Jubiläum.
So, und wir haben einen Mann, da hört ihr ihn schon, dessen zweiter Vorname könnte Engagement sein. Wäre sein zweiter Vorname nicht schon längst vergeben, er heißt nämlich Walter. Aber dieser Hinweis hilft euch jetzt ziemlich wenig. Und deswegen sage ich, wenn ich jetzt, wann dann? Oder da ist er dabei in diesem Podcast. Dann wird es schon klarer. Henning Krautmacher ist da. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
Ich hoffe, das ist prima.
So, oder?
Guten Tag.
Wer noch kein Bild vor Augen hat, wobei jeder kennt dich. Du bist der Mann mit dem gezwirbelten, ist es ein Schnauzbart oder ist das die korrekte Bezeichnung schon? Ne?
Ja, hier im Rheinland ist man noch eher beim Schnäuzer. Ja,
beim Schnäuzer.
Schnäuzer, Bart braucht man nicht. Nee, Schnäuzer.
So, wir kennen dich von den Höhnern natürlich, aber das ist insofern auch nicht mehr richtig. Du bist da nicht mehr jetzt auch schon seit fast 2 Jahren.
Ja.
Der Schnauzer war mal ab. Aber jetzt ist er wieder da.
Jetzt ist er wieder da, ja, weil meine Frau dann doch entschieden hat, dass ihr das besser gefällt. Die Situation ergab sich damals, als die Anke bedingt durch ihre Krebserkrankung eine Chemotherapie machen musste. Sie hatte selber entschieden, hatte ganz, ganz lange Haare, selber entschieden, die Haare abzuschneiden, bevor die Chemo das bewirkt. Und das war soweit okay für sie. Also eine Entscheidung zu treffen und eine Freundin, die kommt und schneidet die Haare ganz, ganz kurz auf 2 Zentimeter Länge, kein Problem. Danach sind diese Haare auch von der Chemo ausgefallen. Auch kein Problem. Dann haben wir den Schädel ganz rasiert und sie hatte wirklich eine Vollglatze, wie man das von Krebspatientinnen, Patienten kennt. War auch nicht schlimm. Aber dann passierte es eines Tages, sie kam aus dem Badezimmer und heulte Rotz und Wasser, weil ihr die Augenbrauen ausgegangen waren.
Weil wirklich alle Haare
Katastrophe.
Verschwinden. Ne?
Ja, die ersten Worte, die sagte, ich sehe aus wie eine Schildkröte. Ich habe nichts, kein einziges Haar mehr im Gesicht. Das war wirklich schlimm. Und ich weiß gar nicht genau, wie es dazu gekommen ist, aber wir saßen dann so zusammen und unsere Freundin Gabriella war wieder da, die Friseurin. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt schneiden wir diesen scheiß Schnäuzer ab. Ich brauche A, den PR-Schnäuzer nicht mehr. Und aus lauter Solidarität, jetzt gucken wir mal, wie ich obenrum ohne aussehe. Und ich weiß nicht, ob es ein Trost war, aber es war ein tolles Erlebnis, weil eine ganz neue Lebensqualität auch für mich. Ich konnte unbehelligt durch die Stadt gehen.
So, und die Tatsache aber, dass er wieder da ist, zeigt eben auch, dass es deiner Frau wieder gut geht. Und auch darüber werden wir sprechen, denn das ist wirklich eine sehr, sehr bewegende Geschichte, die am Ende auch was mit deinem Engagement zu tun hat. Ein Engagement, ich habe gesagt, zweiter Vorname könnte Engagement sein. Armin Laschet, früher noch als er Ministerpräsident von NRW war, vor 5 Jahren hat er gesagt, du bist ein Multi-Wohltäter mit Vorbildfunktion. Und er gab dir so nebenbei noch das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Weißt du noch, wofür genau?
Für meine Lebensphilosophie. Tue Gutes und rede drüber, damit es die andere gleich tun.
So, und das ist
so einfach ist
Motto
das.
Dieses Podcasts.
Ey, weil es gibt ja Menschen, die sind dann total bescheiden und sagen, ach ja, ist ja nicht so toll, ist ja nicht so schlimm und dann macht man doch gerne und so. Das glaube ich denen auch. Aber was spricht denn dagegen, allem voran, wenn man auch noch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, damit auch zu werben? Nämlich nicht für sich selber zu werben, sondern für das Projekt oder die Situation, die man da gerade unterstützt. Wir sind hier bei Miserio, also für christliche Nächstenliebe zu werben. Und das habe ich eigentlich immer beherzigt. Und es wirkt. Es gibt dann eben Leute, die an ihren Geburtstagsfeiern beispielsweise Sparschweine aufstellen. Ja. Und sagen, also ich brauche keine Geschenke. Mir geht es gut, steckt 10 Euro in das Schwein, ich spende das dann für irgendeinen
Zweck. Ja, für das, was Henning auch gemacht hat und gesagt hat.
Zum Beispiel, ja, für die DKMS, also die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, war eines der Themen, dass der damalige Ministerpräsident, der Herr Laschet, zu dem ich inzwischen Armin sagen darf. Das war super.
Ja. Ist das auch gedurft, wenn er Kanzler geworden wäre?
Ich glaube, das wäre jetzt dabei geblieben. Wir duzen uns ja immer noch. Ich muss mich immer irgendwie bedanken, nachdem er mir das Kreuz verliehen hatte. Habe ich gesagt, als Musiker muss man immer musikalisch machen. Ich mache das mal mit Udo Jürgens Worten. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von... da kam ich dann ins Stocken. Da hätte dann das Wort wie lieb von dir kommen müssen. Und das hat er direkt aufgegriffen. Dann sagt er, Junge, kein Problem. Ich sage, ganz einfach Armin zu mir sagen. Seitdem duzen wir uns. Spricht sehr für Armin Laschet. Also war sehr volksnah.
Ich möchte ja auch unseren zweiten Gast vorstellen, ihr und euch, die ihr uns dazu hört. Hanna Brauchs ist da von Miserio. Herzlich willkommen, auch schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr.
Sag doch mal, was machst du bei Miserio? Erklär das uns und dem Henning. Worum kümmerst du dich?
Ja. Ich arbeite in der Abteilung für Bildungs- und Pastoralarbeit, jetzt seit Juni letzten Jahres. Und ich bin da im Team Fastenaktion tätig. Sprich, ich bereite die 7 Wochen der nächsten Fastenzeit vor, setze ein Thema, ein Projekt, ein Land in den Fokus und versuche das mit meinem Team so aufzubereiten, vorzubereiten, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, sensibilisieren und im Zweifel auch dazu motivieren zu spenden.
Und du hast früher schon mal irgendwie Kontakt gehabt zu Henning, zu den Höhnern?
Meine Freundin früher, die haben alle Handball gespielt und deswegen war die Weltmeisterschaft 2007 natürlich für uns ein wichtiges Datum. Es war ja so ein bisschen das zweite Sommermärchen, ein Jahr später. Und wir haben leidenschaftlich gerne SingStar gesungen und quasi jeden Tag das Lied gesungen. Also kann man nicht anders sagen und uns auch jeden Tag gestritten, weil die anderen haben es mehr zum Spaß gesungen. Bei mir war hat der Ehrgeiz gesiegt. Habe auch oft gewonnen, kann man schon so sagen.
Ja.
Und deswegen kenne ich das Lied wirklich einfach wahnsinnig gut und dich wahnsinnig gut.
Super. Ja, super.
Wenn ich jetzt, wann dann? Wir wollen... gleich weiterreden,
ja,
auch
gerne.
Darüber, was du machst, nochmal ausführlicher uns anschauen. Wir wollen auch über die Fastenaktion sprechen. Das ist eben für dich das große Thema. Das Schöne in diesem Podcast ist, dass wir über das, was wir die Wertschätzung nennen, unsere Prominenten auch immer noch ein bisschen besser kennenlernen können.
Die Wertschätzung.
Die schwierige Aufgabe gab es auch für dich, Henning, eine lange Liste mit Werten, Dinge, für die man gerne wahrgenommen werden möchte, die einem wichtig sind. Da soll sich der prominente Gast immer 3 Sachen aussuchen. Ich sag mal, was du dir ausgesucht hast.
Ja, unbedingt, weil ich weiß
es nicht mehr. Hast vergessen. Du hast wahrscheinlich alles genommen von der Liste. Authentizität, Dankbarkeit und Humor. Erstmal Authentizität. Authentisch warst du immer, ne? Also du hast dich nie
verstellt. Nein, war ich nicht immer.
Nee?
Ich habe wirklich Lehrgeld bezahlen müssen und ich glaube, das war der Grund, warum ich mir diesen Begriff ausgesucht habe. Die Höhner haben ja unlängst oder aktuell eine Zirkusshow, wo es genau um solche Werte geht. Auch solche Werte wie Freundschaft, wie Liebe, Treue und. Also Authentizität ist ausgerechnet in dem Programm nicht enthalten, ist aber aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, weil jede Jeck ist anders, ist gar nicht so dumm, was die Kölner da in ihrem kölschen Grundgesetz verankert haben. Man muss nur dazu stehen und nicht Angst haben, dass man wegen seiner Originalität irgendwo besser oder schlechter ist. Und ich meine es, wie ich sage, besser oder schlechter ist. In meinen Anfängen bei der Band musste man mir wirklich die Flügel stutzen. Ich habe wirklich irgendwann geglaubt, du bist ja der absolute Superstar. Also du kannst ja machen, was du willst. Ich komme da an mit wehenden Fahnen und das vor mehr als 37 Jahren und hatte das unfassbare Glück, wie ich heute weiß, dass mir so ein Titel wie Oh la la, willst du eine Pizza, der heute überhaupt nicht mehr denkbar wäre, Qualität der Zeit.
Anerkennst du den?
Nein.
Nein, okay.
Siehst du, genau. Der ist,
schon lange
nämlich,
her.
Der ist nämlich auch 37 Jahre alt.
Frage, was es damit auf sich hat.
Ich nur eine Pizza, oh la la. Wurde auch von manchen Menschen als degutant bezeichnet.
Ja. Für mich klingt es jetzt nach kultureller Aneignung.
Ja, inzwischen würde man das möglicherweise auch so sehen, richtig. Aber zu der damaligen Zeit war das auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir ja in Deutschland in den 50er, 60er Jahren auch ganz viele Zuwanderer Auswanderer hatten aus Italien. Und damals war das ein Problem, wenn die italienischen Jungs den deutschen Jungs ihre Mädchen ausgespannt haben. Und da gab es in der Tat auch Konflikte hier in Deutschland, so wie es die jetzt auch immer wiederkehrend mit anderen Nationalitäten gibt und gab. Und inzwischen ist der Italiener an der Ecke unser bester Freund. Ich gehe zu meinem Freund Antonio oder Giovanni und er hat ein tolles Restaurant. Ein Beweis dafür, dass es geht, dass wir miteinander leben können. Ich aber, um wieder zurück zur Frage zu kommen, war einer von den Jungs, die dachten, boah, du hast jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du bist der absolute musikalische Superstar. Und so habe ich mich dann auch benommen. Und dann hat meine alte Band, die Höhner, die Urhöhner Peter Werner und Janus Fröhlich, haben damals unseren damaligen Produzenten an die Hand genommen und gesagt, pass mal auf, sag du ihm das. Wenn wir ihm das sagen, ist das schwierig. War sehr klug. Der hat mich dann behutsam ans Händchen genommen und hat mir wirklich behutsam die Flügel gestutzt und hat mir genau das beigebracht, was ich später auch eingesehen und verstanden habe, dass was mir Wilma Overbeck dann später in einem schlauen Spruch beibrachte, die sie ihren Grundschulkindern vermittelt hat. Wir sind alle was Besonderes, aber keiner ist was Besseres. Man sollte sich nichts einbilden, aber trotzdem ehrlich sein. Wenn man also ein arroganter Typ ist, dann muss man damit leben, dass man dafür auch geschnitten wird. Besser ist echt zu sein.
Ja, ja.
Echt, sich nichts einzubilden, aber echt zu sein.
Ja.
Und auch Kritik zu akzeptieren.
So, genau. Das ist besonders wichtig, ne?
So, Authentizität haben wir.
Ja. Ich mach mal einen Haken hier. Authentizität haben wir. Dankbarkeit. Da sind wir wahrscheinlich wieder ganz besonders bei der Geschichte mit deiner Frau. Da wollen wir nachher noch ein bisschen drauf gucken. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie groß deine Dankbarkeit ist für das, was da passiert ist. Wie wichtig ist generell Dankbarkeit in deinem Leben auch immer gewesen?
Ich recherchiere gerade über bestimmte Menschen, die nicht unbedingt nur mit Köln zu tun haben müssen. Einer davon ist Adolf Kolping, der natürlich insofern mit Köln zu tun hat, weil das Kolpingwerk hier beheimatet ist, das internationale Kolpingwerk. Und ich habe ganz, ganz viel über den Mann gelernt. Und einer seiner schlauen philosophischen Sätze lautet zum Beispiel, wer Mut zeigt, der macht Mut. Das habe ich gerade erlebt. Und dann kam aber verrückterweise, also ich war selber ganz erstaunt über die Verbindung. Der hat dann auch noch gesagt, warte mal, hier, ich muss ein bisschen, weil das ist ein langer Text, den ich über den Mann geschrieben habe. Das erste und das letzte Gefühl im Leben ist die Dankbarkeit. Zumindest wird ihm diese Aussage zugesprochen. Das hat mir der Dr. Markus Demeter dann gesagt. Das ist der Generalsekretär. Verbrieft ist aber, dass Kolping zum Thema Dankbarkeit gesagt hat, auch dankbar sein können ist ein seliges Glück. Mein Gott, was war das für ein Philosoph? Das ist doch super klug, oder?
Total, ja.
Es gibt Menschen, die können nämlich gar nicht dankbar sein. Die sehen alles als selbstverständlich an. Wenn ich in Interviews gefragt werde, ob es irgendeine Philosophie gibt, die ich in meinem Leben so beherzige, dann sage ich immer, und das schon seit Jahrzehnten, ja, das ist so ein Spruch, der über dem Gartentürchen von meinem Onkel Willi gestanden hat. Onkel Willi war Holländer und Wilhelmus van Gent. Und der hat natürlich mit Tulpen gehandelt, ist ja klar, Tulpen uit Amsterdam. Und über dem Türchen stand, blicke um dich, alles wächst und blüht für dich. Sag mal, wie schlau ist das denn?
Ja,
es ist nicht selbstverständlich, dass im Herbst die Blätter braun werden, einfach runterfallen, aber dann im Frühjahr wieder in einem ganz zarten Grün, dann etwas intensiveres Grün, dann so ein Dunkelgrün bekommen. Das muss man nur beobachten. Viele Leute erkennen das überhaupt nicht mehr. Und wenn man das dann überträgt auf andere Dinge im Leben, dann trifft dieses Bild immer wieder zu. Deswegen ist für mich Dankbarkeit so wichtig. Und jetzt, da hast du natürlich recht, bin ich natürlich unglaublich dankbar dafür, dass es hier klappt, wie wir in Köln hier sagen, dass es funktioniert hat mit der Entwicklung, der gesundheitlichen Entwicklung meiner Frau. Wir haben ganz tief und fest daran geglaubt, die Zuversicht niemals verloren und wir sind dankbar dafür, dass wir da belohnt worden sind. Und wenn wir nicht belohnt worden wären, und wir sind ja auch nicht noch nicht so ganz am Ziel angelangt, aber deswegen darf man auch nicht undankbar sein. Man muss wirklich für jede Sekunde dankbar sein, die man noch erleben darf. Ich jedenfalls und auch die Anke, wir beide leben unser Leben inzwischen völlig anders, weil wir haben einen völlig anderen Blick und Dankbarkeit spielt dabei eine große Rolle. Ist auch sehr hilfreich.
Mhm, absolut. Humor haben wir noch auf deiner Liste, auf deiner kurzen Liste. Welche Rolle spielt Humor, welche Rolle spielt Leichtigkeit in der Arbeit, die du tust ja auch? Natürlich als Sänger der Höhner damals sowieso, da ging es vor allen Dingen um Humor. Aber es geht dir ja auch darum, ernste Themen rüberzubringen. Das tust du ja jetzt auch hier, auch mit der Prise Humor. Macht das leichter?
Ja, jetzt bin ich erstmal dankbar dafür, dass du vorweggenommen hast, dass man von mir natürlich jetzt als ehemaliger Karnevalist, für den ich ja durchaus stehe, den Humor darauf reduziert. Nee, das kann man doch wirklich nicht. Humor ist auch nicht nur eine Büttenrede oder ein gar lustig Liedchen. Humor ist wo habe ich denn das, den philosophischen Spruch gehört? Ich weiß nicht, man muss immer vorsichtig sein, dass ich da nicht falsch zuordne. Humor ist der Knopf, den man drückt, bevor man selber explodiert. Das ist auch ein super schönes Bild, weil der Humor kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein in jeder Beziehung. Sich zurückzuerinnern an schöne Situationen, wo man herzhaft gelacht hat, wo man sich über Dinge amüsiert hat, die eigentlich todernst sind, Anführungszeichen unten, Anführungszeichen oben, todernst. Also wirklich an die Substanz gehen. Aber wenn man sich dann diese gewisse Heiterkeit, nicht Oberflächlichkeit, das ist ein ganz dünner Grat, auf dem ich hier wandere. Entweder man versteht es oder man versteht es nicht. Ich glaube, diese Erfahrung muss man auch für sich selber machen.
Der Knopf hat schon ganz viel gesagt.
Ja, das ist manchmal wirklich der Knopf, der dafür sorgt, dass man nicht explodiert. Und so ist es uns auch in den zurückliegenden Jahren gegangen. Wir haben oft am Krankenbett gesessen. Die Anke hatte einen Infusionsschlauch hier am Hals, 30 Zentimeter lang, bis in den Brustraum gehend. Und das war immer mit Schmerzen verbunden. Und dennoch haben wir beide gelacht. Und am Ende vom Lied, und auch das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe ja mit der Anke gemeinsam einen Song geschrieben, in dem wir unsere Geschichte so ein bisschen verarbeiten. Unsere Weg. Da heißt es dann, eines Tages, da sitze mir Hand in Hand auf unserer Bank, lure zurück und ob es mehr. Und dann lachen wir. Dann lachen wir uns krank. Man kann sich auch krank lachen im Sinne von, man kriegt sogar Bauchweh vor lauter Lachen. Also es ist auch nur eine Metapher. Und all das, wenn man das alles zusammennimmt, dann versteht man vielleicht, warum ich jetzt, habe ich selber wieder verstanden, warum ich mir von all euren Themen und Werten, die ihr da vorgegeben habt, ich glaube, es waren 40, 50 verschiedene Werte, warum ich mir die drei gepickt habe. Also der Humor ist, glaube ich, auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt.
Ja. Dann lass uns über die Geschichte sprechen mit Anke. Du hast es jetzt ein paar Mal angedeutet. Krebs, Diagnose, unheilbar hieß es auch. Ne? Also ja. Ihr habt die Aussage bekommen, deine Frau hat nicht mehr lange zu leben.
Ja, also der Tag der Aufzeichnung heute ist ja der 2. Oktober. Das darf ich sagen, weil alle wissen ja, ist eine Aufzeichnung. Das heißt, gestern vor 2 Jahren war eben die Situation, dass ich zurückkam. Am 30. September hatte die Anke die Aufforderung bekommen, sofort schleunigst ins Krankenhaus zu fahren. Da ist was mit deinem Blut nicht in Ordnung. Und ich war dummerweise mit der Band unterwegs auf einem Schiff, unterwegs von Rotterdam nach Hamburg. Ich kam nicht runter. Das war die teuerste Telefonrechnung meines Lebens. Ich habe in dieser einen Nacht nur telefoniert und hatte am Ende 785 € Telefonrechnung, ist egal. Am nächsten Morgen bin ich zurückgefahren und dann kam eben im Krankenhaus diese Diagnose. Krebs, T4, Magenkrebs, also die böseste, größtmögliche Form, mehr als T4, also T5 gibt's nicht, palliativ. Palliativ bedeutet, hier wird nur noch dafür gesorgt, dass möglichst keine Schmerzen sind, dass man medizinisch versorgt ist, aber es besteht keine Chance auf Rettung. Der Tod ist damit quasi prognostiziert. Das ist nur noch eine Frage von Zeit. Und da haben wir gesagt, okay, dann holen wir uns eine Zweitmeinung ein. Und das war dann wie so rüber ab zum zweiten Mal. Sie brauchen sich keine Zweitmeinung einzuholen. Mhm. Und da schluckst du das zweite Mal. Und das zweite Mal schlucken ist dann schon, wow. Und da muss man schon ja, entweder echte Freunde, gute Freunde haben oder so unfassbar viel Zuversicht oder einfach so viel Lebensmut, wie die Anke den hat, um dann diesen Weg auch aufzunehmen. Haben wir? Und im Interview im Kölner Treff hat die Anke dann als Schluss dieses Statements gesagt, hier sitze ich. Ja. Und das war wirklich großartig. Hier sitze ich. Ja. Die hat eben das nicht akzeptiert. Und Zweitmeinung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir hier gerne auch noch sprechen können. Ihr habt mich auch noch was gefragt.
Das können wir gerne tun, das tun wir auch noch. Also um es abzukürzen, sie hat es geschafft.
Sie hat es geschafft.
Aber ärztlich heißt es nach 5 Jahren erst, aber...
Ja, also aus unserer Sicht ist sie Anke krebsfrei. Es war nicht nur der Tumor, der ihr von außen in den Magen gewachsen ist. Es waren auch noch insgesamt 41 Lymphknoten, die inzwischen metastasiert waren, aber noch kein weiteres Organ. Also Leber, Lunge waren nicht betroffen. Das wäre dann möglicherweise in der Tat, aber ich sage bewusst möglicherweise. Also das ist alles von der Entwicklung, von der Krebsforschung, alles so schnell geworden. KI sei es gedankt, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich habe mich einmal zu einer Aussage hinreißen lassen nach dem Tod meines Bruders. Wenn ich das alles gewusst hätte, wie er leidet durch Chemotherapie und Bestrahlung, dann hätten wir es gelassen, dann hätten wir die Bucketlist noch abgearbeitet. Heute würde ich das nicht mehr sagen, weil das ist jetzt bei meinem Bruder 8 Jahre her. 8 Jahre sind in der Medizin und in der Krebsforschung unglaublich viel Zeit. Ja, ja. Und vielleicht wäre ihm heute sogar zu helfen gewesen mit einem Glioblastom. Lange Rede, kurzer Sinn, der Anke geht's heute gut. Der Magen ist raus. Es ist ein komplett neues Leben. Sie muss, das ist wie wieder laufen lernen. Sie muss essen lernen, aber das funktioniert. Der Körper ist ein Wunderwerk.
Und ihr sitzt auf der Bank und lacht.
Das machen wir jetzt ganz häufig, dass diesen kleinen Traum haben wir uns erfüllt. Kleines Häuschen in Spanien, auf dem wir wirklich, wann immer wir können, Vitamin D tanken und Händchen haltend auf der Bank sitzen und rausgucken aufs Meer.
Ja. Schön, oder? Wenn man das hört.
Ja, total. Ich habe auch gerade vergessen, dass ich in einem Podcast sitze und gleich noch irgendwas sagen muss. Ich könnte dir ewig zuhören.
Entschuldigung, ich bin aber auch eine Schwarzschluss.
Ja, aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist für Podcast super. Also ich sag mal, dem Radio muss eine 1,30 Schluss sein. Aber hier haben wir die Zeit, die wollen wir uns nehmen. Auch für Hanna natürlich. Du bist ja jetzt in deinem Engagement bei Miserio auch mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen in Kontakt. Ne? Und ich meine, das ist eine schwierige Lebenssituation, die Henning und Anke da durchgemacht haben mit diesem wunderbaren Ausgang. Glaubst du, solche persönlichen Geschichten wie die jetzt von Henning und Anke können auch für andere Menschen, ich sag mal, Motivation sein?
Definitiv. Also sie können Motivation sein und sie können natürlich auch für wichtige Themen Aufmerksamkeit schaffen. Ne? Also ich habe es, glaube ich, heute gelesen, Oktober ist der Monat des Brustkrebs. Das ist ja ein großes Thema. Ich habe letztens noch gelesen, dass es zu wenig junge Mädchen gibt, die sich impfen lassen gegen Gebärmutterhalskrebs. Und deswegen, glaube ich, sind es gerade solche Geschichten, die erzählt werden müssen. Weil das, glaube ich, was ist, was man schnell verdrängt. Ne? Also ich verdränge regelmäßig Arzttermine zu machen und wenn ich da war, denke ich, gut, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, dass solche Geschichten Gehör finden und da kann man vieles ableiten und in unserer Arbeit wiederfinden.
Ja. Gehört ja auch Mut dazu, ich meine, mit so einer Geschichte an die Öffentlichkeit Total. Zu gehen. Ne? Also dass ihr hättet ja auch sagen können, also natürlich für euch das genießen mit diesem Ausgang, aber lass mal die Öffentlichkeit lieber draußen vor. Also war es auch die Motivation, genau wie Hanna sagt, andere zu ermutigen, sich eine zweite Meinung einzuholen, auch Hilfsprojekte zu unterstützen?
Hanna, das war richtig und wichtig, was du gerade gesagt hast. Aus deinem deutlich jüngeren Mund als meinem, das zu sagen und dazu aufzufordern, zu reden. Krebs braucht Kommunikation. Wenn ich eins gelernt habe, dann diese weitere Lebensweisheit. Kannst du überschreiben, die Sendung mit Lebensweisheiten, philosophischen. Es gibt da eine Organisation, die ich jetzt allen, die zuhören, nochmal dringend ans Herz legen möchte. Die ist gegründet worden von Jörg A. Hoppe. Jörg A. Hoppe ist der Mitbegründer von Viva. Kennst du das noch, Hanna?
Mhm, ja, das
Viva, Musiksender. Ne? Der hat aber noch mehr Sachen gegründet. Der Mann ist sowas von erfolgreich. Der hat Bauer sucht Frau. Ein unglaubliches Format, was inzwischen in aller Herren Länder sogar übernommen worden ist. Und viele andere Sachen. Tim Melzer hat der erfunden und weiß ich was alles. Und der Mann hat dann Leukämie bekommen. Mhm. Und als er leukämiekrank im Bett lag und auf eine Stamm Zellenspende gewartet hat von der DKMS, hat er gesagt, wenn ich das überlebe, dann gründe ich eine Plattform, wo sich betroffene Patienten und das ist wichtig, deren Angehörige austauschen können. Es muss kostenlos sein. Ein Forum für Betroffene und deren Angehörige mit Fachleuten wie Ärzten, aber auch Juristen. Und das Ding gibt es inzwischen seit fast 6 Jahren, ist immer noch relativ unbekannt und heißt Yes We Can Sir. Yes We Can Sir. Findet man unter www.yeswecan-sir.org. Man kann sich da einfach einwählen und sagte mal, wenn sich jemand mit mir über Brustkrebs beispielsweise unterhalten will oder über Magenkrebs, meldet euch. Ich entscheide aber, ob ich mit dir rede oder nicht.
Klar.
Man merkt oft schon am Sprachduktus, ob das einer ist, in unserem Fall, der nur den Sänger der Höhner kennenlernen will oder ob der wirklich echt mit mir über das Thema sprechen will. Und ich habe in der Zwischenzeit ganz, ganz viele Gesprächspartnerinnen und Partner gefunden, denen ich vielleicht auch ein bisschen helfen konnte als Angehöriger. Die Anke sowieso als Betroffene. Aber ihr und mir wurde auch geholfen. Also Kommunikation ist Gold wert.
Ja, und wir haben vorhin über deinen Schnauzer geredet. Ich kenne viele junge Männer, die sich gerade, ich glaube, es ist der November, den Bart wachsen lassen, um darauf. Genau, ich glaube, es geht ja darum, darauf aufmerksam zu machen, zum Urologen zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Klasse. Ich musste gerade dran denken, als du gesagt hast, du hast ihn abgeschnitten und ich kenne viele, die ihn wachsen lassen, genau deswegen.
Wo ist denn da die Brücke? Warum war
das
Schnauzer mit Urologen?
Das ist jetzt eine wirklich gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht, während ich dir zugehört habe. Ich habe dir gut zugehört, aber gleichzeitig kurz. Bin nicht drauf gekommen. Vielleicht kriegen wir das nachreichen.
Das machen wir in Podcast Nummer 31. Da, oder? Im November klären wir nochmal, warum der November der Movember ist. Ich glaube, es geht generell ja um Männergesundheit im November.
Genau.
Ne? Also
ist ja nochmal viel mehr mit Scham behaftet.
Elfter ist, genau.
Ja, auch da war ich
so lange Botschafter. Wie er den Schnauzer trägt, da warst du also 12-mal im Jahr beim Urologen auch.
Ja, so müsste es eigentlich sein, wenn das alles so stimmt. Aber die Geschichte ist wirklich eine sehr, sehr wichtige. Deswegen unterstütze ich das auch sehr, sehr gerne. Mein Freund Andreas Thürler, Professor Dr. Andreas Thürler, hat auch ganz, ganz viel Werbung dafür gemacht. Darmkrebsvorsorge, ne? Mhm, also das gehört ja mit in den Bereich der Urologie. Also auch das kann ich nur empfehlen. Also, das ist ein ganz, ganz einfacher Eingriff. Wenn man den einmal spätestens ab Mitte 40 vorgenommen hat, dann hat man wieder 5 bis 10 Jahre Ruhe. Also ganz einfach und machen. Viel wichtiger noch ist, dass man auch eine Magenspiegelung hin und wieder vornimmt. Hätte die Anke das gemacht, und die ist nicht vorgesehen bei den Krankenkassen. Hätte man das vorgenommen, hätte man möglicherweise auch einigem vorbeugen können. Ja.
Yes, we can. Binnestrich-ser.org, so, und wir verlinken das in den Shownotes, wie man das macht. Das
sehr
auf jeden
schön.
Fall. Die DKMS sowieso, dafür bist du ausgezeichnet worden damals, vom Armin, wie du ja sagst, zu Herrn Lasche. Dann ist es noch die Suppenküche am Kölner Hauptbahnhof, die du immer unterstützt hast und wohl auch noch immer unterstützt. Leseförderung von Schulkindern auch?
Ja.
Was machst du da?
Seit inzwischen auch 15 Jahren. Es gibt ja den Kölner Leselauf. Da müssen wir uns jetzt wirklich mal Gedanken machen, ob der Begriff so richtig getroffen worden ist. Mein Freund Oliver Gritz hat mich damals angesprochen, weil ich er brauchte ein bekanntes Gesicht, um 3 Leseklubs einzuweihen an Kölner Schulen. Er hat dem amerikanischen Beispiel folgend bei einer Fahrradtour Kilometer versilbern lassen. Das kennt man auch von Schulen, Schullauf. Und da ist die Idee geboren, Kindern Lesemotivation zu vermitteln, indem an den Schulen solche Leseclubs eingerichtet werden. Heute, es ist wirklich eine Katastrophe, haben die nicht immer ein Regal, geschweige denn Bücher, um Kinder zu motivieren, in Freistunden mal was zu lesen. Und Lesemotivation, insbesondere bei Jungs, wenn es nicht um Fußball geht, lesen die nichts. Mädels, ja, die lesen vielleicht wenigstens mal so ein Pferdebuch oder so. Ist ganz, ganz schwierig. Alle gucken nur in die Handys und oder Fernsehen oder hängen irgendwo rum und ab. Und also, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und dafür setze ich mich seit vielen Jahren ein. Mehr als 1 Million Euro haben wir inzwischen eingespielt. Mehr als 100 solcher Leseclubs im Raum Köln eingerichtet. Jeder Leseclub kostet 9.000 Euro für 3 Jahre. Danach entstehen weitere Kosten, Instandhaltung etc. Und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Das ist eine ganz wichtige und tolle Sache. Wir werden nächstes Jahr zum ersten Mal mit dabei sein bei der Lit Cologne. Die geben uns da eine Chance, auf unser Ansinnen aufmerksam zu machen.
Verrückt, oder? Was er alles macht.
Total verrückt.
Ja, wirklich, ja. Ja,
ja, und die Wichtigkeit wird ja unterstrichen. Ich glaube, es ist jetzt in NRW gibt es die neue Regelung, dass es an Grundschulen, ich glaube, es dreimal wöchentlich eine kleine Lesezeit verpflichtend eingeführt werden muss. In den Klassen.
Super, da weißt du schon wieder mehr als ich. Aber das fände ich sehr, sehr gut.
Musst du mal nachlesen. Also ist relativ neu als Regelung eingeführt worden.
Unsere Ministerpräsidenten allesamt, also nicht nur Armin, auch seine Vorgängerin Hanne Löhrchen, Hannelore Kraft und auch Hendrik Wüst sind allesamt solche Überzeugungstäter. Im vergangenen Jahr habe ich mit Hendrik Wüst am bundesweiten Vorlesetag in Neuss, wir konnten uns einigen, Düsseldorf ging für mich nicht. Köln war für ihn
lebenslustig. Diese Rivalität.
Aber ja, genau, ja, die gibt es immer noch. Haben wir uns auf Neuss geeinigt und also er ist da auch ganz weit vorne. Er kümmert sich da wirklich. Ist toll.
Aber du sagst noch nicht Hendrik zu ihm.
Doch, mitunter, wir haben noch nicht dieses berühmte Glas Kölsch oder alt, kommt ja für mich nicht in Frage, noch nicht getrunken, aber der ist da sehr zugänglich. Also wir haben uns jetzt noch vor ein paar Tagen getroffen, zufällig am Flughafen und wir müssen noch reden. Nächste bundesweite Vorlesetag. Ja, machen wir. Tschüss, Jung.
Der Ebene geht das ganz fix hier im Rheinland. Bildung ist auch dein Thema, Hanna, um jetzt ganz mal so genau ein bisschen den Bogen zu schlagen von Leseförderung bei den ganz Jungen jetzt zu dem, was du bei Miserium machst. Erstmal, wie wichtig ist es, bei den Jüngsten wirklich anzusetzen? Also auch, natürlich, wenn es ums Lesen geht, wenn es um Bildung geht, aber auch wenn es um soziales Engagement geht, ums Mitwirken.
Super wichtig. Vielleicht als Randinformation, ich habe Grundschullehramt studiert, meine Master- und auch Bachelorarbeit über Bücher, über Astrid Lindgren und übers Vorlesen geschrieben. Also ist das durchaus ein Thema, was mich auch interessiert.
Oh, da werden wir noch häufig in Kontakt treten, Hanna. Jetzt hast du mich aber am Hacken.
Und habe 8 Jahre in der Schule gearbeitet, in der Grundschule. Deswegen habe ich das sowohl selbst gemerkt, wie wichtig das ist, bei den Jüngsten anzufangen, ihnen wichtige Werte mitzugeben und ihnen vor allen Dingen ein Selbstbewusstsein zu verleihen, was auch durch das Lesen passieren kann und sie in fremde Welten, in fremde Geschichten zu entführen. Und das ist durchaus auch ein Thema, was mich jetzt bei der Arbeit beschäftigt, wenn ich jetzt ganz konkret an die Fastenaktion 2025 denke, an die Kinderfastenaktion, die es immer noch zusätzlich zur Fastenaktion gibt. Da gibt es immer so eine Spendenschachtel, die verteilt wird und in die Spenden getan werden können. Und die wird im nächsten Jahr ein kleiner Leseschrank sein, weil es für das Projekt, das wir uns ausgesucht haben, ist ein Projekt in Sri Lanka. Dort arbeiten ganz tolle Mitarbeitende der Caritas Sri Lanka SEDEC, ein Partnerprojekt von Miseria, daran, eine kleine tamilische Bevölkerungsgruppe zu unterstützen, die Nachkommen derer sind, die vor etwa 200 Jahren im Zuge der britischen Kolonialzeit aus Indien geholt wurden, um auf den Plantagen zu arbeiten und die seitdem Diskriminierung erleben. Und es geht darum, denen eine Stimme zu geben, die Würde kann man niemandem nehmen, aber ihnen trotzdem deutlich zu machen, sie haben eine Würde und damit verknüpft auch Rechte. Und sie ein Stück weit dazu zu befähigen, für diese Rechte einzustehen und für ihre Würde einzustehen. Und auch da wird bei den Jüngsten begonnen. Es gibt Theatergruppen, in denen die Kinder lernen, über Erlebtes zu sprechen und das Ganze zu verarbeiten, mithilfe der Kunst zu verarbeiten. Und es gibt diese Idee, Bücherschränke einzurichten in all den kleinen Siedlungen rund um die Plantagen, wo die Menschen leben, sodass die Kinder sich Bücher leihen können.
Klasse.
Also ein bisschen Kölner Leseklub dann für Sri Lanka in dem Sinne.
Ganz genau.
Fast dann schon ein ähnliches Projekt.
Auch. Ja, und um den Kindern irgendwie zu zeigen, dass die Welt ist groß. Ne? Also viele haben die Plantagen nie verlassen, weil viele gar keine Identitätsnachweise besitzen. Es gibt wenig Arbeitsmöglichkeiten für die Eltern außerhalb dieser Siedlungen in den Plantagen. Und deswegen ist es umso wichtiger, den Kindern das Selbstbewusstsein zu geben. So, du kannst eine Menge erreichen und du hast das Recht, eine Menge erreichen zu dürfen, so wie alle Menschen das Recht haben sollten, ihre Träume zu verwirklichen. Und deswegen ist es ein ganz tolles Projekt und ich freue mich total, dass wir da im März und April in der Fastenzeit den Fokus drauf legen werden.
Unter den Ohren aller Zuhörenden. Ich bitte jetzt an, dir mal, ich komme damit, dir einen Leseklub anzugucken, weil bei uns geht's nicht nur um Bücher, bei uns geht's auch drum Gesellschaftsspiele. Monopoly ist auch ein internationales Spiel, das gibt's überall und wenn du das spielen willst, musst du das Ereignisfeld, die Ereigniskarte lesen können.
Absolut.
Da fängt die Motivation an. Es gibt auch Tablets natürlich, wo die Kids dann eigene Theaterstücke entwickeln, also die Texte dann im Tablet aufschreiben und. Also wenn du magst, gucken wir uns mal so einen Leseclub an und dann gucken wir, ob wir vielleicht sogar eine konzertierte Aktion machen können, dass wir euch da vielleicht noch ein bisschen unterstützen können und dann so den ersten Kölner Leseclub auf Sri Lanka, Max, ich sag Sri Lanka, ich war schon mal da, deswegen muss ich Sri Lanka sagen, so macht der liebe Gott das, so führt er Menschen zusammen, die ein gemeinsames Ziel haben und vielleicht entwickelt sich hier was Schönes Neues.
Super gerne, ich würde mich total freuen. Und du sagst was total Wichtiges, du hast jetzt Gesellschaftsspiele mit reingebracht. Für uns steht jetzt gerade in dem Projekt in Sri Lanka stehen auch irgendwo die Menschenrechte im Fokus. Und auch da haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, dass die, also ne, auch da, die Menschen da, muss ich ganz kurz sagen, sind, also oder zumindest weiß ich nichts darüber, also die wenigsten sind Analphabetinnen, also auch da, die Menschen in den Siedlungen können lesen, aber es ist wichtig, dass auch die Kinder zur Schule gehen, weil die Bildungsangebote sind schlecht, gerade die höheren Schulen werden von den Kindern in den Siedlungen häufig nicht besucht. Und wenn es darum geht, Behördengänge zu machen, da mit einem Standing dabei zu sein und zu sagen, so, ich brauche jetzt hier meinen Nachweis, ich brauche meinen Pass, um mich bewegen zu können, um eventuell auch irgendwann selbst an Land zu kommen, weil die sind zum größten Teil landlos und dadurch immer noch abhängig von den Plantagenbesitzern, obwohl viele gar nicht mehr auf den Plantagen arbeiten, aber sie kommen nicht weg. Und dafür ist das Lesen unerlässlich. Aber nochmal, über die Analphabetenrate jetzt in dem Projekt weiß ich nichts. Da würde ich jetzt, das wäre eine Unterstellung, wenn ich da irgendwas zu sagen würde.
Aber es geht ja eben darum, um Bildung. Und
es geht um Bildung.
Und wie du vorhin gesagt hast, auch zu zeigen, die Welt ist größer und welche Rechte auch
genau, andere Menschen in anderen Teilen der Welt haben. Genau, und auch um Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das ist das, wo du wahrscheinlich sagen würdest, das stimmt, das Lesen gibt Selbstbewusstsein.
Analphabetismus gibt es ja auch in unendlich vielen Formen. Es heißt ja nicht nur, dass man grundsätzlich null lesen kann, sondern den sogenannten funktionalen Analphabetismus. Und der herrscht in Deutschland vor. Es gibt also in Deutschland zigtausende, hunderttausende, Millionen Menschen, die eben unter diesem funktionalen Analphabetismus leiden. Und da setzen wir an. Also ne, manchmal ist es wirklich, um seine Würde zu behalten, ist es ganz, ganz wichtig, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, lesen zu können.
Ja.
Auf die Würde, fertig, los, ist das Motto.
Ganz genau.
Dann 2025.
Erinnert so ein bisschen an Bundesjugendspiele, ne? Oder jetzt Olympia vielleicht im Sommer. Auf die Würde, fertig, los. Und wir bereiten jetzt quasi das Los vor.
Gut.
Also wir versuchen die Leute zu motivieren, dann diese 7 Wochen aktiv zu sein.
Und dass es erfolgreicher wird als bei mir, denn Bundesjugendspielen, wo nur drauf stand, hat teilgenommen.
Das war bei mir auch, komm.
Ja, auch richtig. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, da hat sich doch schon was ergeben hier, oder? Hier,
ja,
Zusammenarbeit.
Ich bin ganz begeistert.
Ja, also ich bin begeistert von den wirklich schlauen Sätzen, die hier fallen. Auf die Würde, fertig, los. Ist klasse. Ist so wie Humor ist der Knopf, den man drückt, bevor man explodiert.
Ist
toll.
Und mir ist es eine Ehre, mit so zwei engagierten Menschen hier sitzen zu dürfen im schönen Rheinland. Wie findet ihr bei eurem Engagement und in eurer Arbeit eine Balance zwischen helfen und dem persönlichen Wohlbefinden auch?
Es gibt ja immer diesen Spruch von Menschen, ah ja, mir geht es so gut, da wollten wir mal ein bisschen was zurückgeben.
Ja.
Das ist eine Haltung, die ich nicht ganz so nachvollziehen kann, obwohl, Asche auf mein Haupt, ich den Satz auch schon benutzt habe. Aber ich gebe auch zu, dass ich nicht genug drüber nachgedacht habe. Ist das die Grundvoraussetzung? Das kann doch nicht wahr sein. Also ich bin jedenfalls anders erzogen worden und irgendwo muss ich dann mal falsch abgebogen sein. Keine Ahnung. Ich finde, also wenn man von sich selber sagt, man ist ein Überzeugungstäter, dann muss man aus tiefster Überzeugung sein, ich helfe jetzt. Wenn ich erkenne, da ist ein Missstand und das gefällt mir nicht und ich davon ausgehe, wenn mir das selber widerfahren würde, wäre das schlecht für mich, dann muss ich doch was dagegen unternehmen. Und wenn das der Beweggrund ist, dann ist für mich alles in Ordnung. Also helfen, es geht nur miteinander, das bin ich auch, aber da habe ich wirklich gelernt. Ich bin Teamplayer. Aber jetzt nicht nur im sportlichen Sinne, dass man sich die Hand reicht, um gemeinsam irgendwie eine Bestleistung zu erreichen, sondern um ins Ziel zu kommen. Das ist das Entscheidende.
Und für dich ist es Beruf, also nicht nur Berufung, sondern wirklich Beruf bei Miserior, wo man, das frage ich mich oft, weil ich ja hier mit vielen deiner Kolleginnen und Kollegen hier sprechen durfte schon, auch mit viel Leid, mit viel Not, viel Aussichtslosigkeit auf der Welt in Konfrontation kommt. Und die Frage wäre, wie viel nimmt man mit nach Hause? Wie schafft man das auch voneinander zu trennen? Auch von dem eigenen, ja dann begüterten Leben, was dann vielleicht viel deutlicher ist dann auch.
Also erstmal für mich war es immer wichtig, in meiner Arbeit irgendeinen Sinn zu sehen. Also diese Sinnfrage, die hat sich mir oft gestellt, die hat sich mir im Studium gestellt und dann auch in meinen ersten Berufsjahren. was ich wahrnehme, ist, wir arbeiten ja, also es gibt uns und es gibt letztlich dann eben auch die Zielgruppe, die von den Projekten profitiert, aber dazwischen steht ja diese wahnsinnig wichtige Instanz, nämlich unsere ProjektpartnerInnen. Und da passiert ja das Eigentliche, da passiert die Arbeit, die kennen die Situation vor Ort, die wissen genau, was gebraucht wird, die haben eine Vision davon, wie sich die Situation entwickeln soll, wie sich das Land vielleicht auch entwickeln soll. Und deswegen habe ich mich häufig irgendwie als eine Art Zuarbeiterin verstanden, weil wir es nicht besser wissen.
Die Erfolge auch sieht, da muss man ja auch sagen. Ne? Du bist
genau,
ja an der
also
Stelle, wo man
sagt, mir macht es eher wahnsinnig viel Mut. Also ich sehe unglaublich mutige Männer und Frauen, die eine Vision haben und die Ideen haben und die ein Konzept haben und sagen, wir brauchen dafür aber irgendwo eine finanzielle Unterstützung. Und da können wir ins Spiel kommen und die sagen, das sind unsere Themen und wir sind Sprachrohr und können und haben zum Teil ja auch, ne, wenn es jetzt um die Menschenwürde geht, das ist ja nicht nur in Sri Lanka ein Thema, das ist überall ein Thema. Das wird hier gerade immer mehr zum Thema, wenn man sich anschaut, wie rechtsextreme Parteien wie Populismus die Menschenwürde angreift, wie es plötzlich darum geht, dass Menschen aufgrund von Herkunft, von Hautfarbe, von sexueller Orientierung angegriffen werden. Deswegen öffnen sich da häufig Themen, die dann global betrachtet werden können und die für unsere Gesellschaft wahnsinnig wichtig sind und wo wir uns irgendwie fragen müssen, was machen wir damit? Und das ist dann wiederum meine Aufgabe in der Bildungsabteilung, ein Thema rauszugreifen und zu versuchen, Angebote zu schaffen, die sensibilisieren und die den Bezug in unsere Lebenswirklichkeit herstellen.
Ihr habt beide eine sehr starke Verbindung zu sozialen Themen, zum Helfen, zum für andere Dasein. Was glaubt ihr, können wir, was kann jeder Einzelne tun, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen?
Aufmerksam sein. Nicht einfach alles konsumieren, auch nicht immer nur die Betroffenheitsnummer und in den Nachrichten den Kopf zu schütteln, wenn dann über einen Krieg in der Ukraine berichtet wird oder jetzt im Nahen Osten. Das alleine reicht nicht. Also wir müssen auf uns aufpassen. Und aufpassen bedeutet, dass wir nicht alles so konsumieren, wie es uns vorgesetzt wird. Wir leben in einer Zeit in diesem 21. Jahrhundert, wo wir einen solchen Überfluss an Informationen haben und wo leider auch die Möglichkeit der Informationsweitergabe schamlos ausgenutzt wird. Also solche Formate, ich nenne mal jetzt eins wie TikTok, aber ich muss dann im selben Zusammenhang auch die Formate nennen, die ich selber nutze, Instagram und Facebook, wie sie alle heißen, X wird heute heißt, früher Twitter, das bietet immer auch die Möglichkeit der Fake News, der Fake Information. Und da müssen wir aufmerksam sein. Wir müssen uns unterhalten. Wir dürfen uns nicht bange machen lassen. Wir dürfen uns nicht die ganze Zeit sagen lassen, ach mein Gott, ist die Welt schlecht. Wir müssen an das Gute glauben. Wir müssen, du hast gerade davon gesprochen, Hanna, von rechtsextremistischen Parteien, die es ja nicht nur in Deutschland gibt, sondern wir haben es ja gerade in Österreich erlebt, die auch noch sehr erfolgreich sind. Das darf uns nicht bange machen und wir dürfen die auch nicht weiter unterstützen in ihrem rechtsextremen Gedankengut. Wir müssen an das Gute glauben. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance.
Ich habe letztens einen Satz gelesen, der passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Jeder hat das Recht auf eine Meinung, aber nicht jeder hat das Recht auf Fakten. Fand ich einen guten Satz, der das, also ne, wir müssen Meinung aushalten und wir müssen Unterschiedlichkeit aushalten, sonst driften wir immer weiter auseinander, aber nicht jeder hat das Recht auf Fakten. Und da müssen wir hinterbleiben.
Ja, sehr gut. Ja, das sind sie, diese philosophischen Sätze, die einfach dazu anregen, nicht alles einfach hinzunehmen, wirklich genau hinzugucken.
Deswegen heißt diese Folge Philosophische Lebensweisheiten, da hatten wir uns drauf geeinigt. Ne? Ja. Das war dein Vorschlag, wird gleich übernommen. Perfekt. Also aufmerksam sein, hinterfragen, für andere da sein, auf den anderen aufpassen, auf die anderen aufpassen um mich herum. Was würdest du sagen, was können wir tun? Außer natürlich für die Fastenaktion zu spenden.
Vielleicht ist das ein wichtiges Stichwort, nicht nur zu spenden, sondern offen zu sein für neue Themen, für Themen, die uns umtreiben, für Themen, die die Menschen um uns herum umtreiben. Und ich würde gerade fast gerne schon meinen Hebel, ich weiß, er kommt erst noch.
Na komm, machen wir jetzt.
Aber der passt ganz gut komm, dazu. Sag,
Hebel, ne? Das ist das, wo wir sagen, so der eine buchstäbliche, sprichwörtliche Hebel, wenn du den umlegen könntest, was wäre dann, was?
Ist ein bisschen ein schräger Hebel, aber irgendwie versuche ich da, seit ein paar Wochen irgendwie oder ein paar Monaten dran zu bleiben. Passt, finde ich, auch ein bisschen zum Stichwort Würde. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn man, ne, wir treffen pausenlos Menschen. Das kann Familie sein, das können Freundinnen sein, das kann aber auch eine Person auf der Straße sein, die man völlig random trifft und irgendwo entsteht Stimmung und ne, es kann auch zu einem Konflikt kommen. Und sich vorzustellen, dass jede Person einmal Kind gewesen ist, das finde ich einen wahnsinnig guten Gedanken. Der entschuldigt nicht alles, der entschuldigt auch nicht jedes Verhalten. Der kann mich aber dafür sensibilisieren, dass die andere Person eine Geschichte mit sich rumträgt, dass die irgendwas erlebt hat, dass die in Beziehung getreten ist und dass sie deswegen geprägt wurde. Und wenn ich mich aufrege, dann versuche ich, mir vorzustellen, dass die andere Person einmal Kind war. Und das macht mich sanfter.
Also wenn wir uns das alle vorstellen würden immer, dann wären wir alle ein bisschen sanfter.
Ich glaube, dann wären wir sanfter. Dann würden wir uns anders begegnen, dann gäbe es vielleicht weniger Gewalt, vielleicht weniger Vorurteil und wir würden nach dem Gemeinsamen suchen. Sich vorstellen, dass der andere mal Kind war, ist, glaube ich, was Schönes.
Toll, finde ich großartig.
War auch mal klein und ist aber offenbar falsch abgebogen.
Ja. Absolut, und man bringt einfach Erlebnisse mit, die vielleicht erklären, warum die Person gerade so ist, wie sie ist oder auftritt, wie sie auftritt.
Ja.
Genau.
So, und der Vollständigkeit halber noch, wir haben es vorhin auch schon angesprochen, die Zweitmeinung, ne? Dein Hebel, Henning, ist die Zweitmeinung beim Doktor, bei der Ärztin einholen. Das kannst du aus deiner Erfahrung nur empfehlen und das sollten wir alle tun.
Ja, ich habe da auch ein Erlebnis, deswegen bin ich da so froh, deswegen bin ich auch ohne groß nachdenken zu müssen darauf gekommen. Da gibt es einen Menschen, der war viele Jahre Vorsitzender der AOK NRW. Und also der allgemeinen Ortskrankenkassen und also wirklich jemand, der sich was Krankheitsgeschehen und Entwicklungen angeht, auf dem besten Stand ist. Und der hat von dieser Situation mitbekommen, dass Anke und ich damals gesagt haben, wir holen uns eine Zweitmeinung ein. Und die Ärzte haben, ich nenne ja keinen Namen, aber ich nenne das so ein bisschen mit Eitelkeit reagiert. Was ja verständlich ist, so muss man auch wieder das Kind vorstellen jetzt. Und dem entgegenzuwirken, hat eben dieser Vorsitzende, der inzwischen auch in Rente ist, aber an dem Thema weiterarbeitet, auch auf höchster politischer Ebene, der versucht, per Gesetzestext zu verankern, dass Ärzte in Zukunft dazu verpflichtet werden, den Patienten immer, egal bei welcher Diagnose oder Prognose, eine Zweitmeinung einzuholen. Mehr noch, denen sogar 3, 4, 5 Namen zu nennen von Kollegen aus Fachkenntnis heraus, denen er seine Untersuchungsergebnisse vorlegt, damit die begutachten können und ihre Meinung dazu äußern. Es bleibt dann bei der Entscheidung des Patienten, ob er das will oder nicht. Aber das finde ich eine großartige Sache und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass unsere aktiven Politiker, also der Bundestag und später der Bundesrat, daraus ein Gesetz machen und damit diesen eitlen Fatzkes, die Ärzte, die damit nicht leben können, dass jemand ihre Diagnose anzweifelt, wie könnt ihr nur, dass die damit ein bisschen den Rücken frei haben. Wäre doch eine sehr diplomatische Lösung.
Absolut.
Ja. Das klingt nach einem tollen Plan.
Ja.
In einem lasse ich keine zweite Meinung zu, nämlich darin, dass das ein sehr inspirierendes, sehr wunderbares Gespräch war. Hanna, Henning, vielen Dank euch beiden.
Willst du jetzt sagen, dass wir schon durch sind?
Jetzt ist war's.
Ach, wie
wenn
schade.
Ich jetzt wandern.
Wir müssen uns noch ein weiteres Mal treffen. Uns fällt bestimmt noch was ein.
Da sind wir dabei.
Danke euch.
Alles Gute. Tschüss.
Das war Mit Menschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserio.de.